Das langsame Laufen fällt vielen Läufern extrem schwer. Nicht nur körperlich, sondern auch mental. Weil langsam Laufen fühlt sich oft einfach falsch an, einfach unproduktiv und nicht sexy. Fast schon enttäuschend. Dabei ist es genau diese Langsamkeit, die der Schlüssel für alles ist, was später mal schnell, stark und leistungsfähig sein soll. Und ja, es geht nicht immer nur um die, die schnell laufen können, sondern auch um die lahmen Enten. Wie Thomas oder was Thomas davon hält, das wird er heute auch erzählen. Thomas, grüß dich, herzlich willkommen.
Grüß dich, Marius. Pass auf, in der ersten Folge haben wir die Hamburger niedergemacht. Ja? Nee, war das zweite Folge? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja? Und jetzt geht's auf alle lame Ducks, auf alle lahmen Enten. Schön, dich zu sehen.
Genau.
Und
genau,
schön, mit dir zu sprechen.
Ich darf mir hier mal ein kleines Intro aussuchen. Leute, es geht heute, wie der Titel schon sagt, um das langsame Laufen und wie hast du, Thomas, das so schön beschrieben, um die Akzeptanz der enttäuschenden Langsamkeit.
Ja, das ist es im Endeffekt ja auch. Ne? Ich weiß nicht, ob man das mit einer Prozentzahl festmachen kann, aber ein sehr großer Teil aller Hobbyathletinnen und Athleten läuft grundsätzlich zu schnell im Training.
Punkt. Das stimmt. Ich denke mal, das kann man schon so auf sicherlich 90% der Leute einfach die Aussage treffen. Wenn du nicht strukturiert trainierst, nach gewissen Puls-Pace-Vorgaben und so weiter, die dir ein Trainer oder ein intelligentes System gibt, dann wirst du wahrscheinlich zu schnell laufen. Ja? In der Majorität der Läufe, der Zeit. Und was das alles mit sich auf sich hat, wie man das Ganze verteilen könnte und so weiter, da wollen wir später noch drauf kommen. Thomas, magst du denn lange Läufe? Lange und langsame Läufe vor allem, ja, langsam vor allem.
Lange Läufe mag ich sehr gerne, langsam sind sie meistens dann auch, zumindest in meiner Realität. Und vor allem mag ich, wenn du das Wort Majorität benutzt, weil ich benutze es ehrlicherweise sehr selten und es kommt jetzt auf meine Liste der zu selten genutzten Worte im Alltag.
Ja, das soll mein gefährliches Halbwissen in den Köpfen der Zuhörer so umdrehen. Man, der benutzt Worte wie Majorität und tatsächlich und so. Und der muss ja Ahnung haben. Ja.
Mir fehlt Lunken, um das Ende der letzten Folge aufzunehmen. Fällt mir langsam Laufen schwer, mittlerweile nicht mehr. Aber ich muss gestehen, als ich anfing zu laufen, natürlich. Also ich zähle mich zu dieser hohen Prozentzahl in den ersten Laufjahren definitiv auch. Und ich muss gestehen, wenn ich alleine laufen gehe, fällt es mir noch schwerer langsam zu laufen, mich so zu disziplinieren, dass ich Pulsbereiche einhalte und zwar Pulsbereiche, die sich wirklich dann in dem ominösen Zone 2 Modell, was wir definitiv hier heute auch nochmal ansprechen werden, befinden, weil es einfach körperlich sich nicht nach einem Training anfühlt teilweise und dadurch mental man häufig in der Situation kommt zu sagen, was mache ich hier eigentlich, hat das überhaupt einen Effekt und deswegen langsam laufen will gelernt sein.
Ja. Es ist natürlich für den Kopf ganz, ganz schwierig, weil man möchte ja gern Stärke ausstrahlen. Ja, man möchte ja gern der sein, der wirklich sehr effizient, schnell unterwegs ist, bei geringem Energieverbrauch und so weiter. Ja, möchte gern sehr, sehr lange vielleicht aushalten können in einem wirklich moderaten, zügigen Tempo. Ja, muss ja kein Sprint sein in dem Sinne, aber doch ein moderates Lauftempo, wie man so schön sagt. Sehr, sehr athletische Körperhaltung und am besten richtig gut aussehen dabei auf dem Laufband.
Das gelingt mir selber wenig, das gut aussehen dabei.
neben den gleichaltrigen Läufern auf dem Laufband oder sogar neben dem Gym Crush auf dem Laufband zum Beispiel. Ja. Oder wenn man durch den Wald läuft, durch den Park, man läuft an Passanten, anderen Läufern vorbei und so weiter. Ja. Da ist es vielleicht fürs Ego nicht ganz so geil, wenn man dann irgendwo in einer 37er oder 8er Pace dann da umher tut, ja, weil es einfach dein Tempo ist, ja, also nicht deins, Thomas, sondern das Tempo eines Menschen ist in dem Moment, der vielleicht in der Zone 1 oder im Übergang zur Zone 2, also das klassische GA1, die GA1 Intensität, einfach in dem Moment diese Pace hat, ja, was ja nicht schlimm ist, überhaupt nicht, überhaupt kein Problem. Nur wenn man das dann vermeidet, weil man sich zu langsam fühlt, dann verbaut man sich eine absolut essentielle Grundlage für weitere Leistungssteigerungen. Und das muss man verstehen.
Ich fange mal, wenn ich neue Athletinnen und Athleten dazu bekomme, mit zwei Dingen an, die sie erfüllen müssen. Das müsst ihr jetzt lernen. Das ist Punkt 1. Ab sofort wird einbeinig Zähne geputzt. Und zwar immer abwechselnd. Das ist eine Grundlage. Ja. Ansonsten starte ich kein Training, keine Trainingsbetreuung. Und das Zweite ist, in den ersten Wochen der Zusammenarbeit und die Anzahl der Wochen, die orientiert sich anhand dessen, was wir als Ziel definiert haben. Vergessen wir jetzt Worte wie Pace in Minimum 85% des Trainingsalltags.
Ja.
Wir lassen die Pace Pace sein. Es interessiert mich nicht, ob das, was für dich in der Zone 2 schnell oder langsam ist in Geschwindigkeit, sondern wir gucken, dass wir die einhalten, um zum Ziel zu kommen. Und das erfahre ich häufig im Feedback. Meinst du das ernst? Das kann doch nicht ernst sein. Bist du doof oder was? Wie fühle ich mich denn da? Wie kann ich denn das auf Strava hochladen? Die glauben ja alle, ich laufe gar nicht richtig.
Oh. Genau, ja.
Verrückt, aber offensichtlich ja doch ein Thema, was viele umtreibt.
Es passiert ganz, ganz oft, dass die Athleten mir die Zone 1 bis 2 Einheiten in dem Bereich kommentieren mit sowas wie, ja, aber Pace ist ein bisschen langsam, weil es war viel Gegenwind. Oder Pace ist ein bisschen langsam, weil schwere Beine von gestern und so. Also die rechtfertigen sich bei mir sehr, sehr oft für die Pace in dem Bereich. Und bei diesen Einheiten schaue ich da nicht drauf. Ich schaue natürlich im Verhältnis auf die Pace, im Verhältnis zur Herzfrequenz, zu anderen Werten, wenn es dann nachher darum geht, was haben wir vor 3 Monaten gemacht? Ja, haben wir uns entwickelt und so weiter. Ja. Aber in der einzelnen Einheit, in dieser Stichprobe, da wird kaum ein Trainer wirklich auf die Pace schauen.
Ja, aber das in die Köpfe von Menschen zu bekommen, die mit einem strukturierten Training starten, finde ich immer als die erste Hürde. Also das ist wirklich diese Akzeptanz der enttäuschenden Langsamkeiten, enttäuschend, aber ganz bewusst wirklich in Anführungsstrichen gesetzt, sich anzunehmen, um mittel- und langfristig da wirklich Erfolge von zu tragen. Ne?
Ja, ja. Ich habe mal ein paar Zahlen mal wieder mitgebracht, mir da mal ein bisschen was rausgesucht, beziehungsweise rausgelassen, ja. Wir haben ja die wunderbare Trail Running Community of School, ja. Mhm. Und da haben wir einfach ein schönes, breites Publikum an schnellen, langsamen Läufern, an Ultraläufern, an Kurzstreckenläufern und so weiter. Und ich habe einfach mal in die Runde gefragt, was ist dein Lieblingstraining? Und da fand ich es schon sehr, sehr erstaunlich, dass doch, ich muss mal kurz zusammenzählen, 29, 39, 44 Leute haben abgestimmt.
Okay.
Ich habe auch nur vier Antworten zur Auswahl gegeben. Ja. Einmal Tempoläufe extensiv, ja, also der klassische Tempo-Dauerlauf, Tempo-Bergläufe, sowas in der Richtung, ja, die dann wirklich für die spezifische Wettkampfvorbereitung eher gedacht sind. Die hat keiner gewählt von denen, ja, keiner macht das am liebsten. Okay, ja, erstmal verständlich. 7 Leute von, was hatte ich gesagt, 44 haben Intervalle gewählt und 15 Leute kurze Dauerläufe bis 2 Stunden. Also kurze Dauerläufe bis 2 Stunden sind dann in diesem Bereich zu verorten, GA1 Intensität. Und Long Run 2 Stunden plus haben 22 Leute gewählt. Ja, also die Majorität, wenn wir schon wieder bei dem Wort sein dürfen, der Leute, die freuen sich schon eher über die ruhigeren Läufe.
Was mich interessieren würde, in der Dach-Community, in der School-Community sind ja vorrangig Trail-Läufer aus der Dachregion.
Also ziemlich ausschließlich ziemlich. Leute, die Trails lieben, ja.
Meinst du, ob die Anzahl der Personen anders abgestimmt hätte, wenn wir mit Straßenläuferinnen und Läufern uns auseinandersetzen würden? Ob da das Tempotraining Intervalle einen höheren oder einen anderen Stellenwert hätte?
Kann man sich schon gut vorstellen, ja. Ich denke mal, dass es viele Trailläufer gibt, die Trailläufer sind, weil sie auf der Straße, im Straßenlauf halt eher, weil es da eher um Tempo geht, ja.
Meinst du? Echt?
Ja, ich höre das oft, dass einige gesagt haben, auch bei mir ist es, also ich will nicht mehr so hetzen, ich will nicht mehr so schnell laufen müssen, sondern eher halt technisch oder lang, ja. Und dass diese 5 Kilometer, 10 Kilometer Halbmarathon-Wettkämpfe, die sind mir zu hektisch, zu aufregend, zu anstrengend. Deswegen gehe ich lieber an den Trail, laufe da meinen Bergmarathon oder 60, 70, 80 Kilometer Ultra und darf dann ein bisschen langsamer unterwegs sein. Habe ich schon öfter gehört, ja.
Okay, spannend.
Ich habe diese Menschen auch direkt aus dem Buch der coolen Typen gestrichen, weil bei mir ist der Name gesetzt, ja, laktatintolerant, Leute. Ich bin natürlich auch einer der 7 Leute, die am liebsten Intervalle laufen. Und ich kann dir sagen, Thomas, also wenn ich das mal so von meiner Warte aus sagen darf, wenn es darum geht, ruhig zu laufen und vor allem lang zu laufen in ruhigem Tempo, dann könnte ich die Laufschuhe in die Ecke feuern und lieber Bowling spielen gehen oder Dart oder was weiß ich. Ich hasse Laufen. Ich habe das schon so oft zu mir gesagt in dem Bereich. Ich hasse Laufen, Thomas. Ja, ich hasse es. Ich hasse es, ruhig irgendwo rumzutrödeln. Mir macht das überhaupt keinen Spaß. Mir gibt das, also ich spüre da diese Enttäuschung in mir. Ja? Ich bin in dem Moment wirklich enttäuscht von mir und meinem Körper, dass ich das jetzt machen muss. Ja? Und das Problem ist, dass ich mich ja quasi schon seit vielen, vielen Jahren jetzt eigentlich selber steuere. Ja? Ich habe zwischendurch mal nochmal von einem Kollegen mein Training steuern lassen. Aber im Grunde genommen habe ich mich seit 3 Jahren, seitdem ich auch so eher mit dem Rücken zu tun habe, habe ich einfach, weil sich das nicht mehr gut angefühlt hat, auch keine so vielen ruhigen Läufe gemacht und bestimmt nicht mehr diese typische 80-90-20-10, also 80-20 oder 90-10 Periodisierung, kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, durchgezogen. Und ich spüre das jetzt. Ich spüre das jetzt, weil ist jetzt bin ich...
negativ oder?
Negativ, genau. Ja. Ich kann da ja mal ein bisschen einsteigen, ja, einfach so ein Case mal geben anhand so einer eigenen Sache, die ich bemerkt habe. Und zwar habe ich vor ein paar Wochen eine Spiroergometrie gemacht, ja, also Atemgasanalyse, mein metabolisches Profil quasi erstellen lassen. Und dabei ist rausgekommen, dass ich sehr, sehr schwach im Fettstoffwechsel bin, was ich mir schon gedacht habe, aber weil ich das im Training auch spüre. Aber jetzt habe ich es natürlich schwarz auf weiß. Normal oder gut für Ausdauerathleten ist natürlich so, also sage ich mal so ab 65-70% über den Fettstoffwechsel zu kommen, auch im täglichen Verbrauch, ja. Und der Rest sozusagen dann über massiv über Kohlenhydrate, vielleicht 20-25% über Kohlenhydrate, Rest über Eiweiß, Verstoffwechselung. Und bei mir ist es so, dass ich nur 45% über Fettstoffe komme und auch genauso hoch, also 40% über Kohlenhydrate, der Rest über Eiweiß. Sicherlich habe ich sehr, sehr viele Muskeln, ja, sehr viel Muskelmasse auf die Körpermasse gerechnet. Daher ist es auch so, Muskeln und das ganze System braucht natürlich entsprechend auch mehr Glykogen. Aber ich bin auch absolut der Sprinter-Typ. Ja? In meinem ganzen Körperaufbau, in meiner ganzen Proportionalität bin ich einfach schon immer der Sprinter-Typ gewesen. Und ich habe es mir damals einfach hart erarbeiten müssen, eine gute aerobe Basis zu haben. Ja, dass ich sozusagen auch also sehr energieeffizient bin in meinem aeroben Stoffwechsel. In Bezug auch auf die Bewegungsfähigkeit und so weiter. Das ist jetzt alles weg. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich mache immer, wenn ich mich quasi auch nur annähernd nicht wo, also bei mir ist es komplett umgedreht wie bei anderen. Andere haben dann Schiss, einmal die Woche müssen sie ihr Intervalltraining machen oder zweimal die Woche haben da schon morgens Bauchschmerzen, weil abends müssen sie wieder da Intervalle auf der Bahn bügeln und es geht gar nicht. Und bei mir ist es so bei ruhigen Läufen. Ich habe richtig ein Grummel davor, weil sich das einfach ganz, ganz schlimm anfühlt. Ich habe erstens und das wurde alles auf dem Laufband getestet, ich habe erstens schon bei niedrigen Intensitäten eine hohe Laktatproduktion. Ja. Ja, das passiert manchmal, wenn man sehr, sehr ruhig läuft. Ist man manchmal sehr ineffizient, hat schon bereits höhere Laktatproduktion, als wenn man dann nochmal ein paar Körner reingibt, ein bisschen schneller wird. Ja. Und das ist einfach ein Zeichen der fehlenden Effizienz in diesem Bereich, ja, ganz, ganz einfach. Und ich habe dann später, bin ich aber sehr effizient, wenn ich im Laktat arbeite. Also ich kann wirklich viel, viel Zeit im Laktatbereich verbringen, an der Laktatschwelle. Das geht mir super ab. Da kann ich auf dem Laufband machen. Intervalle drücken bis zum geht nicht mehr. Aber ich merke das selbst schon in den Laufpausen, dass es mir schwerfällt, dann wieder locker anzulaufen. Und ich habe so viele lange Läufe geskippt in den letzten Wochen. Real Talk. Ich müsste schon eigentlich locker bei 3 Stunden sein, die ich da durchlaufe. Dem ist es nicht so. Ja. Hab immer mal wieder einen längeren Lauf auch abgebrochen und so, weil es auch für mich eine ganz schwere mentale Geschichte ist, da überhaupt durchzukommen. Also man muss sich vorstellen, ich bin schon in einem sehr, sehr ruhigen Laufbereich, verbrauche ich so viel Kohlenhydrate, dass ich mich auch da schon sehr, sehr stark verpflegen muss. Selbst wenn ich eine Stunde locker laufen gehe, kriege ich schon extrem Hunger.
Okay. Ja?
Das liegt daran, dass ich einfach einen sehr, sehr hohen Kohlenhydratverbrauch Stoffwechsel habe, ja, und einen sehr schlechten Fettstoffwechsel.
Das ist echt spannend, weil wir da komplett gegensätzlich sind. Also ich habe die durch diese ganze Ultrascheiße der letzten Jahren, habe ich so wenig mich im anaeroben Bereich bewegt, wenn ich trainiere. Und bin auch einer derjenigen, ich mache Intervalle gerne, mir macht das durchaus auch mal Spaß, ich mache sie aber echt nicht oft. Und ich habe, wenn ich die letzten Jahre angucke, das Tempotraining durchaus vernachlässigt in der einen oder anderen Geschichte, habe mich sehr viel auf Höhenmeter, sehr viel auf Kraft, auf Laufeffizienz fokussiert, aber in diesem schnellen Segment selten unterwegs gewesen und habe massiv an Pace verloren. Ich habe es im Sommer in Schweden einen Halbmarathon aus der Kalten auf der Straße gelaufen und Alter Falter, ich habe so Probleme gehabt, da eine 4:30 zu halten auf einer geraden Strecke, weil ich in diesen hohen Pulsbereichen gemerkt habe, wie schnell mir die Glykogenspeicher leer gegangen sind. Das war unfassbar.
Und das ist wahnsinnig interessant, der Punkt, weil vielleicht auch so ein bisschen als Message für Zuhörer zu sehen, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wo du herkommst, was du bis jetzt und vor allem in den letzten Wochen, Monaten trainiert hast. Da kommt es dann ganz stark darauf an, was du im Folgenden, also dann jetzt zu dieser Zeit oder vielleicht vor 6, 8 Wochen hättest trainieren sollen oder was du jetzt trainieren könntest, um eben deinem Ziel dann wieder näher zu kommen. Klar, wenn du Ultraläufer bist und du bist jemand wie Thomas, dann ist das schon okay, dann reicht es. Dann kommst du da mit deiner aeroben Basis, die sehr, sehr, sehr stark ist, kommst du da durch. Aber du wirst irgendwann stagnieren, wenn es dann darum geht, schneller zu werden. Ja, du kommst dann auf so ein Leistungsplateau und kommst davon nicht wirklich weg, wenn du das nicht so aufteilst, dass du Intensitäten in dein Training einbaust. Wenn du jemand bist wie ich, der eher, sage ich mal, eher so ein Fitnesshybrid ist, ja, kein schlechter Läufer, aber doch auch sehr, sehr kraftlastig, der die letzten Jahre vielleicht eben wenig Umfänge gemacht hat im aeroben Bereich, dann und du möchtest aber gerne in dieses Laufen mehr rein, dann bitte bau dir erstmal eine aerobe Basis auf. Und das ist nicht in 3, 4 Wochen gemacht, das tut mir wahnsinnig leid. Das dauert, dauert, dauert. Und da reden wir sicherlich von vielen Monaten, wenn nicht sogar von wenigen Jahren. Ja. Aber
Vielleicht
es lohnt sich, ja, das definitiv.
ja, absolut. Und die Disziplin ist so notwendig. Also, um dann nochmal zum Anfang des Gesprächs zurückzukommen, das Durchhalten der langen Läufe, auch das bewusste Einhalten der Herzfrequenzzonen, in denen man unterwegs sein sollte und muss, um im Fettstoffwechsel zu bleiben. Es ist eine nervige Scheiße unter Umständen, muss man einfach offen und ehrlich
Ja,
zugeben.
absolut, ja.
Aber es ist notwendig. Ich habe beispielsweise die letzten Jahre immer wieder gemerkt, dass trotz einer guten aeroben Basis was den Fettstoffwechsel angeht, zu früh in die Verpflegung gegangen bin, im Training, nicht im Wettkampf. Und habe mich jetzt die letzten Monate wirklich diszipliniert, erst nach Frühestens, 90 bis 100 Minuten, überhaupt dran zu denken, da entsprechend Kohlenhydrate nachzufüllen, über welche Form auch immer, um mich so langsam dran zu gewöhnen, auch im Wettkampf deutlich länger im aeroben Bereich unterwegs sein zu können und die Intensität der Arbeitsleistung des Körpers so lang aufrecht zu erhalten, dass ich wirklich aus dieser, sagen wir, auch zeitlichen Notwendigkeit, die der Fettstoffwechsel nun mal braucht, um Energie zu produzieren, davon zehren kann. Und das ist, wie du sagst, es dauert Monate, um da Fortschritte zu spüren, aber irgendwann zeigen sie sich und dann bringen sie ja im Endeffekt in allen Bereichen auch was. Also auch im anaeroben Bereich habe ich eine deutlich höhere Belastungsreserve, die mir zur Verfügung steht, um deutlich später dann auch dahin switchen zu müssen, ne?
Genau, woran liegt das im Prinzip? Also wir reden ja hier von verschiedenen Stoffwechselsystemen, von Energiestoffwechselsystemen, die der Körper stellt uns ja Energien bereit über die Fettstoffe, die wir quasi unerschöpflich im Körper haben. Alle, die, sage ich mal, wenigstens 5, 6, 7, 8% Körperfett haben, ja, die haben dann auch schon wieder genug Fettstoffe, um, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, ja, jeder, der 7% Körperfett hat, der muss mal ein bisschen was essen, sozusagen, ja, weil das ist einfach zu wenig, ja, der muss mal zu McDonald's gehen oder so.
Oder Burger King oder
Ich hätte nicht gedacht, dass wir irgendwann mal in unserem Podcast empfehlen, zu McDonald's zu gehen, ja, finde ich gut. Nein, ich flachs so ein bisschen rum, ihr kennt mich, ja. Ist natürlich so, also 10% ist schon sehr, sehr ausgemergelt, ja. Also da bitte, bitte darauf achten. Aber ich meine jetzt einfach, wir haben genug Fettstoffe im Körper, ja, um da jetzt mal auf dem
Zumindest
Thema zu
deutlich
bleiben.
mehr als Kohlenhydrat, ne? Speicher, die wir
Deutlich mehr,
haben.
deutlich mehr. Und haben da mehr Reserven, die wir angreifen können. Das heißt, du wirst immer merken, irgendwann, wenn du schnell läufst, wirst du langsamer, weil du keine Kohlenhydrate mehr im Körper hast oder weil das System überlastet ist oder übersäuert ist. So, dann läufst du langsamer und merkst, ja, ruhig laufen oder zumindest ein zügiges Gehen wird immer funktionieren, weil du eben dann über den Fettstoffwechsel wiederkommst. Ja. Danach haben wir die Kohlenhydrate, die sind schon wesentlich weniger vorhanden und die werden auch ganz anders verstoffwechselt. Und danach gibt es noch so Stoffwechselprozesse wie das Laktat und ATP, dann im komplett anaeroben Bereich. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. Wir wollen uns eher da um diese Fettstoffbereiche heute kümmern. Das ist sehr interessant, weil die Fettstoffkurve, die wächst leicht an oder beziehungsweise anders. Wenn du in die Bewegung gehst, dann wächst diese Fettstoffkurve stark an. Das heißt, du gehst erstmal mit einer leichten Belastung und ich versuche das Ganze mal über die RPE deutlich zu machen. Also wir haben eine Skala von 1 bis 10 mit der gefühlten Intensität und wenn wir über diese 1 RPE, die ja wirklich was bedeutet, dass du stehst, sitzt oder liegst, ja, wenn wir darüber hinausgehen in die 2, wo wir zügig gehen, ja, also gehen und zügig gehen und so weiter, dann wächst der Fettstoffwechsel im Körper. Ja, der Körper stellt Fettstoffe als Energielieferant bereit. Ja, dann kommst du in die 3, vielleicht in die 4 RPE. Da bist du dann schon in einem maximalen Fettstoffwechselbereich, ja, wo du viele, viele Fettstoffe bei, aber schon auch einer gewissen Leistung, die du umsetzt, verbrauchst. Ja? Also der Körper arbeitet in diesem Bereich sehr effizient, im besten Fall. Wenn du da schon auch ein bisschen trainiert bist, natürlich noch besser. Und das ist natürlich gut, weil wir haben unendlich viele Energienreserven, die wir anzapfen können. Und wir sind recht zügig unterwegs. Wenn wir laufen, das ist lockeres Laufen, aber auch da haben wir ja schon eine gewisse Leistungsfähigkeit. Wenn wir dann, und wir haben trotzdem immer einen geringen Teil an Kohlenhydratverbrauch. Ja, der Kohlenhydratverbrauch, der läuft mehr oder weniger linear hoch. Erst ein bisschen ruhiger, später ein bisschen mehr. Und der Fettstoffbereich, der bildet dann sozusagen bei dieser RPE, vielleicht bei der 3, sein höchstes Plateau. Ja, kippt oben dann irgendwann runter, wird weniger und wechselt sich mit dem Kohlenhydratstoffwechsel ab, dann bei einer 4 und 5 RPE sozusagen. Ja, und bei der 5 bist du schon eigentlich ziemlich
Mittendrin.
stark im Kohlenhydratstoffwechsel. Ja, da reden wir dann schon eher davon, Übergang Zone 2 zur Zone 3. Das ist schon dann nicht mehr das, was wir jetzt hier meinen, ja. Sondern wir wollen schon in der Majorität, vielleicht sogar im Fat-Max-Bereich sein oder genau in diesem Übergang laufen. Und jetzt wird es ein bisschen wissenschaftlich, wollen wir da doch rangehen, aber nicht zu tief. Ja, ich will euch da nicht extrem langweilen. Es geht aber darum, diesen Bereich vielleicht auch zu treffen, wo du dich sehr, sehr gut entwickeln kannst im Fettstoffbereich. Das heißt, die Fettstoffe, die Kurve kippt langsam ab, die Kohlenhydrate werden mehr. Und da befinden wir uns an der ventilatorischen Schwelle 1 oder an der aeroben Schwelle. Ja, das ist dir vielleicht ein Begriff. Bei der Laktatdiagnostik wird die erste Schwelle, die aerobe Schwelle, gemessen. Bei einer Spiroergometrie, wenn du das mal alles testen willst, ist das dann die ventilatorische Schwelle 1, VT1. Und das ist so, die liegen nicht ganz beieinander. Ja, man sagt immer, im Laktatbereich sind es ungefähr die 2 Millimol beim Durchschnittsmenschen, bei Max Mustermann. Schöne Grüße, wenn du zuhörst hier. Und die VT1 ist da sehr, sehr nah dran, sehr, sehr in der Nähe. Das ist aber eher dann sozusagen über die Atemgase und über die wirkliche Metabolik gemessen. Ja? Und diesen Bereich, und ich definiere den immer so als Übergang von der Zone 1 zu 2, das ist so mittlere GA1 und RPE 3. Ja? So ungefähr betrachte ich in meiner Kommunikation mit meinen Athleten diesen Bereich. Oder ich definiere den halt so. Und das ist der Bereich, wo wir uns dann viel bewegen wollen, weil wir wollen dann diese Fettstoffbereiche nochmal effizienter machen, wollen dieses Plateau, wo sich die Fettstoffe im Fat-Max-Bereich befinden, erweitern, nach rechts verschieben auf der Kurve und wollen dadurch dann schaffen, dass wir uns mehr Kohlenhydrate sparen, mehr Fettstoffe benutzen, bei einem noch höheren Tempo, also bei höherer Intensität effizienter werden. Ja, das ist das, was wir erreichen wollen mit diesem Training. Wie erreichen wir, also das ist erstmal grundsätzlich das Ziel, wie erreichen wir das Ganze oder wie macht das der Körper? Der Körper bildet in diesem Bereich besonders viele Mitochondrien. Ja, das sind die Kraftwerke im Körper, die im Prinzip auch für diesen ganzen Energiestoffwechsel verantwortlich sind. und bildet davon mehr und macht die größer, macht die stärker, ja. Und diese kleinen Kraftwerke, die sind vor allem eben in dem Typ-1-Muskelfaser unterwegs, ja, in der Majorität. Und deswegen kann man sich vorstellen, brauchen wir halt Ausdauerbelastung. Also viel Kontinuität bei gleichbleibend geringer Intensität.
Das war jetzt wirklich schon fast wissenschaftlich, also mehr so das Geoheft unter den Zeitschriften. Ich übernehme mal den Part der Sendung mit der Maus. Ne? Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Kinder, das, was der liebe Marius uns gerade erzählt hat, heißt ja im Endeffekt nichts anderes, dass wir in einem Kraftwerksegment sind, das zum großen Teil Sauerstoff benötigt, um Energie herzustellen, damit wir schneller laufen. Oh, ne? Der Sauerstoff ist notwendig und wichtig. Und wir versuchen, das Kraftwerk nun auszubauen, um diese Energiezufuhr mit Hilfe von Sauerstoff zu maximieren, damit wir deutlich später in die andere Schublade greifen müssen, in der die Snickers liegen, der Zucker auf gut Deutsch, und der bringt uns
Genau,
viel
die
schneller.
Snickers-Schublade, ja.
Der bringt uns viel
Übrigens,
schneller Kraft, ne?
da muss ich jetzt mal kurz reinspringen. Ich habe mir das extra schon hier hingelegt.
Der
Ich habe mir das
Snickers?
extra, genau. Meine
Nein,
Frau, also
nicht
Leute,
wirklich.
wusstet ihr, dass es im Moment gibt so Rittersport mit verschiedensten winterlichen, weihnachtlichen Geschmacksrichtungen? Und meine Frau hat mir heute mitgebracht
Oh.
Rittersport gebrannte Mandel, ja. Und ich habe sogar gesehen im Laden, es gibt auch Rittersport White Chocolate mit Spekulatius. Leute, ey, ihr müsst das mal austesten. Das ist wirklich, das ist Suchtmittel, das ist absolut fies, ja. Also
Okay.
habe ich hier zu liegen für später, für die dunklen Stunden.
In den ersten Minuten dieser Folge sprachen wir über das Thema Disziplin beim langsamen Laufen. Ich möchte dir, Marius, dir jetzt gratulieren zur Disziplin des Nicht-Essens dieser Rittersport-Schokolade. Und an alle, die Folge jetzt auf Spotify sehen, ne? Also ja, ich brauche Schokolade, aber ich bin so weiß im Gesicht wegen des Lichtes, was mir nicht zur Verfügung steht. Ich bin nicht unterzuckert. Ja, aber ich nutze dieses Bild dieser Süßigkeiten-Schublade immer ganz gerne, weil die so schön aufzeigt, wenn man sich in die Kindheit erinnert, ne, und es gab überall eine Süßigkeiten-Schublade, die war aber endlich gefüllt. Und die wurde in der Regel seitens der Eltern auch nicht permanent nachgefüllt, damit das Kind sich nicht daran satt isst. Und so ist es im Endeffekt ja mit dem aeroben und anaeroben Stoffwechsel auch, ne? Fett haben wir zur Verfügung, sehr viel, das ist in dem Moment das Gemüse. Und die schönen zuckerhaltigen Dinge stehen nur begrenzt zur Verfügung. Deswegen müssen wir damit haushalten, um die maximale Arbeitsleistung lange aufrechtzuerhalten. Sendung mit der Maus.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, ist auch. Und ich meine, wir reden ja auch immer viel über Leute, die schon sehr viel laufen. Ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wie viel aerobes Training macht denn eigentlich wann Sinn für wen? Und das wäre jetzt, glaube ich, so ein bisschen der nächste Schritt. Also okay, wir haben natürlich jetzt irgendwie auch klar gemacht, warum man das macht, warum das wichtig ist. Brauche ich denn auch, wenn ich Sprinter bin, brauche ich das denn auch? Ja, brauche ich auch, ich will nur den Vertical machen, da bin ich nach einer halben Stunde durch, bin ich nur im Laktat, brauche ich dann auch ruhige lange Läufe? Und natürlich, ja, natürlich brauche ich das auch, weil ich nur dann effizienter werden kann in meinem Gesamtsystem, wenn ich eben diese aerobe Basis gebildet habe. Ja. Und da geht es dann auch darum, für die Laktatverträglichkeit überhaupt erstmal Platz zu schaffen. Also das ist dann, da geht es dann auch um eine gewisse Kapazität im aeroben Bereich, eine Maximalkapazität im aeroben Bereich, die ich da dadurch dann auch mit aufbaue. Das heißt, wenn wir jetzt mal so ganz doof reingehen und sagen, ja, wenn du VO2 Max trainieren willst, dann brauchst du eben auch ruhige Läufe in dem Bereich. Ja, nicht nur VO2 Max spezifisches Training, wo du die Ventilation an der VO2 Max triggerst, sondern du brauchst eben auch die ruhigen Läufe. Also die brauchst du immer und die wollen wir immer mit einbauen und das ist nicht nur eine Frage des Naja, wir müssen das, sondern das ist eben das Training, was wir zu 80, 90% der Zeit machen. Wenn du also fünfmal die Woche laufen gehst, dann wirst du vier Läufe davon im aeroben Bereich laufen,
Ja,
ja, weil das einfach das größtmögliche Potenzial birgt. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin jetzt diese eine Tempoeinheit, bin ich ja nicht zu 100% im intensiven Bereich. Ich habe ja noch ein Warm-up, ich habe ja Laufpausen zwischen den Intervallen und ich habe ja einen Cooldown. Das heißt, da sammle ich ja auch im aeroben Bereich Zeit. Deshalb sagt man eigentlich, also bei 4 Einheiten die Woche würde ich schon, wenn es jetzt ein polarisiertes System ist, würde ich einmal die Woche Intervalle laufen und der Rest, vor allem bei Laufanfängern, die vielleicht erst seit 2, 3 Jahren laufen oder noch kürzer, würde ich definitiv erstmal diese aerobe Basis aufbauen. Und wenn man das jetzt mal so ganz klassisch reinstreut, stell mal vor, genau, wir machen das mal ein bisschen spannender. Tommy, wir machen das jetzt so. Tommy, ich rufe dich jetzt an und sage, Tommy, ich möchte einen Trainingsplan haben, ja. Wie viel aerob soll ich trainieren? Ich schaffe es gerade 4-mal die Woche laufen zu gehen und ich bin Laufanfänger. Ich laufe seit einem Dreivierteljahr. Ich schaffe es jetzt aber so, gerade so 4-mal die Woche rauszugehen. Das kriege ich ganz gut hin. Wie würdest du quasi die aeroben Einheiten darin aufteilen?
Das Erste, was ich dir sagen würde, ist, vielen Dank, lieber Marius, dass du diese Fragen stellst, dass du dich diszipliniert trainieren lassen möchtest. Aber wir vergessen jetzt im ersten Moment alles, was aerob, anaerob und was da so dir um die Ohren gehauen wurde. Und schauen
und
uns
stell dich verdammt nochmal nur auf ein Bein, wenn du mit mir sprichst.
Genau. Und erst auf einem Bein und abwechselnd alle 3 Minuten beim Zähneputzen. Und vergessen mal ganz kurz diesen ganzen Grundlagenbereich, weil wenn du erst ein Dreivierteljahr läufst, ich davon ausgehe, dass das Einhalten von Pulsbereichen in einem Belastungssegment, was eine Pulszone überhaupt ausmacht, bei weitem noch gar nicht erreicht werden kann, höchstwahrscheinlich. Ich kenne dich nicht, ich habe noch keine Ahnung, in welchem Pulsbereich. Ich kenne deinen Maximalpuls nicht, ich weiß nicht, wie dein Ruhepuls ist, ich kenne die Belastungsreserve nicht. Deswegen würde ich im zweiten oder erst dritten Schritt damit anzufangen, wirklich dir eine Pulszonensystematik vorzugeben, in der wir uns dann wirklich auf dem Punkt unterhalten können, und würde im ersten Schritt anfangen zu schauen, wie läuft derjenige oder diejenige, was ist die Historie bisher im dritten, in dem Dreivierteljahr gewesen, welche Umfänge, in welchen Zeiten, um davon ableiten zu können, ist es jemand, der immer zu schnell gelaufen ist? Und dann fangen wir durchaus, keine Angst, ist nicht überall so, aber vielleicht auch mit einem Gehlauf-Intervall an, um zu schauen, wie Galloway, hoch geht denn, klar, der Puls. Ja. Ne? Und dann langsam sich ranzutasten an diese ganzen Begriffe, die wir gerade in den Raum geworfen haben. Also das auch vielleicht nochmal, um da ein bisschen Angst rauszunehmen aus dem langsamen Laufen. Also auch ein langsames Laufen kann ja in verschiedenen Dauerlauftempi vonstatten gehen. Ne? Also da langsam laufen heißt nicht gleich Langeweile. Ich kann auch da, ich möchte jetzt nicht ein Fahrtspiel, ist eigentlich im Tempobereich angesiedelt, aber ich kann auch im langsamen Laufen verschiedene Tempozonen einbauen.
Absolut, wir reden ja hier von dem kompletten Ausreizen, ne? Des GA1-Bereichs, ja. Oder Zone 1 und 2, sage ich, bei einem 5-Zonen-Modell. Da sind schon Unterschiede auch von Zone 1 zu Zone 2 und oberen Bereich, unteren Bereich und so weiter. Und was du auch gesagt hast, finde ich super, weil gerade bei Laufanfängern und nicht nur da, sondern auch bei mir zum Beispiel jetzt, wo mein Kohlenhydratstoffwechsel so ausgeprägt ist, ist das so, dass ich halt manchmal ist es sinnvoll, gar nicht unbedingt so mit so vielem reinen Laufen und unbedingt Durchlaufen zu starten, sondern eben dieser Lauf-Gehwechsel kann da sehr, sehr gut helfen, um sich sozusagen an diese Dauerbelastung des Laufens zu gewöhnen. Weil eben bei uns das noch so ist, oder bei den Laufanfängern eben dann in dem Moment so ist, dass da noch viel mehr Kohlenhydratstoffwechsel mit drin ist, weil der Körper noch nicht so effizient funktioniert, dass er in der Majorität die Fettstoffe nimmt. Auch bei langsamem Laufen, auch wenn man gerade erst lostrabt, fühlt es sich trotzdem irgendwie schwer an. Das liegt eben genau daran.
Das ist ja wahrscheinlich was da auch. Viele, ein Satz, viele von euch kennen, die jetzt zuhören, dass gerade auf den ersten 1, 2 Kilometern der Puls deutlich höher ist als nach den ersten Minuten des Laufens, bis man reinkommt quasi in den Lauf und sich dann der Puls angleicht an die Belastung, die gelaufen wird. Und ich finde es noch mal einen Ticken schwieriger, wenn Menschen nicht alleine laufen, sondern in einer Gruppe, zu 2, zu dritt oder zu mehr, sich dann an Tempobereiche gewöhnen, weil man läuft ja mit den anderen, läuft aber eigentlich außerhalb seiner bestmöglichen Pulsbereiche, um in diesem eben genannten Fettstoffwechsel unterwegs zu sein. Also das sind verschiedene Herausforderungen, die vorher geklärt sein müssen, damit ein orientiertes Training auf den Ausbau der ganzen aeroben Kapazität funktioniert, müssen verschiedene Parameter reinkommen. Und vielleicht noch einen Nebensatz, der jetzt mich zu dem Grundlagentraining an sich zu tun hat, der ich aber auch ganz wichtig finde, gerade bei Laufanfängern und Anfängerinnen, ist, wir trainieren nicht nur unseren Fettstoffwechsel oder generell die Energiegewinnung, wir trainieren gleichzeitig auch unsere Muskeln, unsere Bänder, unsere Sehnen. Und auch da gilt es immer wieder aufzupassen, da nicht zwei der wichtigen drei oder vier Pfeiler, die ich im Training habe, zu vernachlässigen. Also
absolut, ja. Also muskuläre Anpassung geht relativ schnell, aber alles, was Sehnen, Bänder und vor allem Knochen, dauert ein halbes Jahr. Sehnen, Bänder, da sind wir so um 3 Monate irgendwas ausgelegt. Auch bei diesen ruhigen Läufen mit viel Umfang, aber wenig Intensität und weniger Impact auf den Körper, die sind auch weniger verletzungsanfällig, ne, als intensivere Läufe. Das muss man ganz klar sagen. Und dadurch verbessert sich dann auch auf lange Sicht die Knochendichte, was dann auch wieder dazu führt, das ist sehr gesund, ja, das führt dann dazu, dass die Knochen stabiler sind und dass die Verletzungsanfälligkeit dann.
Aber da habe ich eine Frage an dich jetzt in dem Rahmen. Wir sind ja jetzt gerade im Dezember und draußen ist dunkel. Das haben wir in der letzten Folge ja thematisiert und unsere Motivation steigt nicht immer. Viele sagen sich, nee, mir ist das Wetter einfach, es passt nicht. Oder ich wohne vielleicht auch nicht in der Gegend, wo sich das Laufen dann wirklich so eignet, im Dunkeln, im Nassen, im Dreckigen. Was hältst du denn von einer ergänzenden Trainingseinheit, ein-, zweimal die Woche, was der Rollentrainer auf dem Fahrrad betrifft oder was Vergleichbares, wenn wir hier über den aeroben
Grundstoff sprechen? Du bist mir ja gerade ins Wort gefallen, Thomas. Genau, verdammt. Genau das wollte ich sagen, ja. Das war mein großer Auftritt heute, ja. Den hast du mir heute
voll versaut.
Meine Top-Idee jetzt.
Ich muss mir das rot ankreuzen. Ich habe einen blauen Stift.
Also ich halte es für absolut sinnvoll, die Umfänge zu ergänzen mit dem Rollentrainer. Ja, umso näher man auf den Wettkampf, auf den Zielwettkampf im Laufen zuläuft, umso mehr kann man das dann auch wieder lassen, ja. Aber wenn man sehr weit noch weg ist vom Wettkampf, so wie wir jetzt einfach sind, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir im frühen Sommer oder im späten Frühling dann die ersten Wettkämpfe haben, die ersten wirklich wichtigen Wettkämpfe, sage ich mal A-Wettkämpfe, dann macht es durchaus Sinn, Umfänge zu ergänzen mit der Rolle. Warum? Erstens, wir haben weniger Impact auf den Körper. Ja? Wir sparen uns Laufimpact auf den Körper. Du wirst auch merken, dass du beim Radfahren so 8 bis 12 Schläge meistens tiefer bist und trotzdem den gleichen metabolischen Effekt sozusagen erzielst. Also bedeutet, du kannst ruhig 8 bis 12 Schläge tiefer fahren als dein mittleres Zone 2 Tempo zum Beispiel, was du beim Laufen hättest. Und du hast trotzdem dieselben Effekte, weil du beim Radfahren ja in dieser sitzenden Position weniger Muskelarbeit hast, als es beim Laufen ist. Also Laufen ist generell anstrengender als Radfahren. Und deswegen hast du bei Anfängern, bei Laufanfängern, schaffst du dann auch wesentlich mehr und schneller diese Effekte zu erzielen, wenn du dann auch mal aufs Rad ausweichst. Also wenn du Laufanfänger bist und du willst gerne schneller, besser laufen können, dann geh mal weniger laufen, ja, dann geh auch mal aufs Rad sozusagen. Genau. Wir haben so Laufanfänger, okay, das ist klar, ne? Laufen, gehen im Wechsel und vielleicht mal aufs Rad und dann aber auch wirklich versuchen, erstmal so eine aerobe Basis zu entwickeln, sich langsam reinzusteigern, ja, nicht mehr als 10% pro Woche in dem Umfang oder der Intensität steigern, auch sonst steigt da auch die Verletzungsanfälligkeit, also immer schön langsam und genießt den Prozess, ja, und dann will ich nochmal sagen, wie es vielleicht Leute machen können und wir sind schon mal drauf gekommen, die schon etwas länger laufen und die vielleicht auch aus einer ganz guten Saison kommen von letztem Jahr, wie auch immer, sind fit und sportlich, schon länger aktiv. Und Typ Thomas, ja, ist jemand, der schon eine gute aerobe Basis mitbringt. Muss derjenige jetzt noch stundenlang und ewig auch nach der Offseason, also in der Base-Phase, in der Phase für den Grundlagen, fürs Grundlagentraining, wobei ich ja immer vorsichtig sein muss, weil wir reden hier von Grundlagenläufen, von Grundlagentraining im Sinne des aeroben Trainings. Es gibt aber auch, also das Grundlagentraining definiere ich natürlich so, dass man natürlich auch 10-20% in der Woche mit intensiven Einheiten verbringt und auch mit Kraftsport. Ja. Aber bleiben wir mal dabei. In deinem Fall, Thomas, würde ich zum Anfang eher auf ein polarisiertes System gehen. Ich würde schon noch versuchen, den Umfang so hoch zu halten, dass du da nichts verlierst, ja, Aber man kann dann sozusagen auch mal sparen an dieser extrem hohen Umfangdichte, was das Aerobe-Training angeht, und sich eher dann polarisiert auf Temporückgewinnung, also wieder auf Tempoläufe konzentrieren, auf die Bildung der VO2 Max, ja, Ausbildung der VO2 Max im Pace-Bereich da nochmal zulegen und das mit entsprechendem Intervall- und Tempotraining. Vielleicht sogar da auch nicht nur polarisiert rangehen, sondern nur am Anfang und dann später, so wie jetzt zu der Zeit, Richtung Dezember, Januar, dann wechseln in so ein pyramidiales System, wo man eben dann auch die anderen Tempobereiche anspricht, sowas wie halt die Zone 3, Zone 4 Bereiche. Man muss nicht immer so diese Treppe runtergehen, einfach nur von Zone 5 auf Zone 4 auf Zone 3 und sich dann so dem Wettkampftempo annähern. Das wäre eher so die polarisierte Richtung. Ich würde dann eher so ein Mischding, weil wenn du gut lauffähig bist und wenn du viele Einheiten in der Woche trainieren kannst, dann hast du auch Zeit, dir das so ein bisschen einzuteilen. Und man braucht auch nicht bei jedem ruhigen, oder man muss auch nicht nur einen Dauerlauf machen und das ist dann nur der Dauerlauf oder der lange Lauf ist nur der lange Lauf, sondern was ich ganz gerne mache, ist bei Leuten, die schon sehr gut ausgebildet sind, ist, dass man einfach nochmal so eine Art Bereiche innerhalb des langen Laufs macht, wo man einen kleinen Crescendo, einen kleinen Steigerungslauf, Endbeschleunigung oder irgendwas mit einbaut, um einfach die Zeit in der Intensität für die Leute, die eine gute aerobe Basis haben, zu steigern.
Ja, absolut. Stimme ich dir schon völlig zu. Und gerade wenn es auch um die langen Läufe geht, also wir auch in einem Zeitbereich sind, wo der Fettstoffwechsel gut arbeitet, dann baue ich sowas auch ganz gerne ein. Und je nachdem, was auch als Zielwettkampf oder Zielwettkämpfen anvisiert ist, ist ja auch die Thema der spezifischen Trainingssteuerung, die zwar in den ersten Monaten eigentlich keine Rolle spielt, aber ich doch ganz gerne auch mental immer noch mit einbaue, wenn man dann auch in Richtung Höhenmeter oder sonstige Geschichten dann nach und nach im zweiten beziehungsweise dritten Block der Trainingsplanung reinsteigt, eigentlich vom Schwerpunkt her, das durchaus auch in der ersten Phase mit reinzunehmen. Einfach um den Athleten schon mal darauf vorzubereiten, was da kommt und einfach das Thema Spaß und Abwechslung nicht aus dem Fokus zu verlieren.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, dass man eben einen guten Durchschnitt für sich findet, vielleicht auch rausfindet, was brauche ich in dem Moment, was birgt bei mir auch die besten Potenziale, was brauche ich auch, um dann irgendwann im Sommer wieder in den Wettkämpfen genau da zu sein, wo ich mich haben will. Und wirklich zu überlegen, was gibt mein Körper denn gerade her, was kann ich denn gut, was kann ich denn nicht so gut, was geht mir leicht von den Beinen, wo quäle ich mich vielleicht, und dann das Training entsprechend auch so zu strukturieren, ja, dass man möglichst an seinen Schwächen arbeitet. Ist manchmal nicht so einfach, ja. Es ist für mich super easy, meine Tasche zu packen, ins Studio zu fahren, aufs Laufband zu gehen und mir da Laktatintervalle reinzudrücken. Das ist für mich super easy. Aber mich wirklich umzuziehen, die Laufweste an, zwei Flasks voll machen, einen Riegel rein und ein Snickers oder ein paar gebrannte Mandeln von Rittersport. Und dann wirklich mal mich dazu zu disziplinieren, wirklich lange draus zu bleiben. Das nehme ich mir jetzt vor, Tommy.
Ich nehme mir das andere vor, wobei das ja wirklich was bringt. Also gerade auch, weil du das Thema Krafttraining ja immer wieder auch in deinen Videos ansprichst, was so immens wichtig ist, ne? Was der Trainer in mir ja auch weiß, was der Athlet in mir aber so lange einfach verdammt nochmal ignoriert hat. Und ich das jetzt seit Juni letzten Jahres stringent wöchentlich in einem vielleicht fast schon zu hohem Pensum durchziehe, aber es mittlerweile einfach zu einer Routine geworden ist, ist es in den anderen Bereichen, was das Zone, das Grundlagentraining oder Grundausdauertraining angeht, ähnlich, das durchzuziehen und sich dazu. Warum ich mich dagegen entschieden habe, im Straßenbereich Menschen coachen zu wollen, also oder meinen Schwerpunkt auf den Trail gelegt habe, ist im Endeffekt genau das, was du es gerade besprochen hast in den letzten Minuten. Diese Flexibilität und Variabilität, die wir im Trail-Bereich in die Trainingspläne legen können, weil eben keine Uniformität seitens des Wettkampfes besteht.
Keine Monotonie besteht.
Das ist mir so extrem wichtig gewesen und was mich im Straßenbereich dann, das ist manchmal gar nicht böse, ne? Aber das hat mich einfach so gelangweilt. Also das ist das Herausragende, das Herausfordernde im Trail-Bereich. Und das finde ich auch so spannend. Und da können wir vielleicht nochmal zur Folge 1 kurz zu sprechen, als wir darüber gesprochen haben, warum Trainingspläne, warum sich einen Trainer suchen. Ne? Gibt doch Trainingspläne wie Sand am Meer überall. Ja, die gibt's. Aber im Trail-Bereich sind wir so individuell, auch was die Anforderungen aus dem Wettkampf oder vom Trail, von der eigenen FKT oder was auch immer da ansteht, dass es eben dann doch nicht alles mit einem aufgeschriebenen Text zu steuern ist, so ohne weiteres. Und das finde ich so spannend und macht tierisch Spaß.
Ja, absolut, absolut, Tommy. Sehr cool, sehr cool. Jetzt haben wir auch noch die Straßenläufer verloren. Vielen, vielen Dank. Ja. Aber ja, wir sind nun mal die Trail Fellows und nicht die Street Fellows. Und deswegen ist das auch vollkommen okay. Ja. Und genau. Hey, was ich nochmal sagen wollte, ist erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen wirklich tollen Nachrichten, für euer starkes Feedback zu unseren ersten Folgen hier, die hier reingeflossen sind. Vielen, vielen Dank dafür. Es freut uns wirklich immens, dass die ganze Sache hier so guten Anklang findet und dass euch das Spaß macht, dieses Format auch in dieser Kürze und Knackigkeit so gefällt. Ich sehe, wir sind mit der Uhr schon wieder ziemlich weit vorangeschritten und wir haben bisher noch nie die 45 Minuten eingehalten, Tommy. Deswegen mache ich jetzt mal eine kurze Abmoderation und dann war es das hier heute.
Also, einen Satz musst du mir noch geben. Ja? Weißt du, kennst du nicht, aber mein Lieblingsfilm aller Zeiten, weit über 100 Mal gesehen, ist Zurück Forrest in die Gump. Zukunft.
Ja, okay.
So, und du mit deiner roten, weinroten Jacke und dieser blauen Mütze heute, wie du da sitzt, ich habe die ganze Zeit Marty McFly vor Augen.
Marty!
Schaust dir an.
McFly!
Es ist ein Kompliment und in diesem Sinne, ne? Sei keine cool. feige Sau.
Alles klar. Mega, mega. Also Leute, ihr habt's gehört, wenn ihr heute Abend Zähne putzt, stellt euch bitte abwechselnd jeweils 3 Minuten auf ein Bein, dann habt ihr 6 Minuten Zähne geputzt, dann sind die Zähne aber blitzeblank und eure Sprunggelenke sind dann auch noch gut aktiviert, ja, und trainiert. Und schaut mal vorbei, School Community auf school.com, Trailrunning oben eingeben und dann findet ihr die schon und alles kostenfrei, könnt dann ein bisschen euch austauschen mit anderen Verrückten aus dem Trailsport, unter anderem auch mit Thomas und mir. Wenn du Lust hast auf ein Coaching, wenn du Lust hast, da mal ein bisschen mehr reinzuschnuppern, die ganzen Links zu uns, der Kontakt zu Tommy, der Kontakt zu mir, sind in den Shownotes, ja. Fass dir dein Herz, mach einen Termin mit uns und lass uns einfach mal sprechen. Und vielen, vielen Dank für alle, die schon 5 Sterne abgeliefert haben hier in der Rezension, also quasi bewertet haben den Podcast. Wenn du es noch nicht gemacht hast und das Format gefällt dir, dann hau nochmal ordentlich in die Tasten. Wir freuen uns sehr. Das ist der Dank, den wir quasi uns erhoffen hier damit. 5 Sterne, das ist unsere Bezahlung hier, oder Tommy?
5 Sterne Deluxe, genau.
5 Sterne Deluxe Podcast, ja. So, da wollen wir sein und wenn du uns da siehst, dann gib uns die Chance. Viel Spaß.
Es gibt gerade beim Trail Magazin diese Abstimmung, diese Leserbefragung, da kann man den besten Podcast wählen. Haut was rein.
Ja, genau, haut was rein. Ich habe das Trail Magazin lange nicht gelesen, aber wer das zu Hause hat, haut rein, ja, Trail Fellows.
Trail Fellows, genau.
Genau, schreibt Sinne. Da alle Trail Fellows rein. Was meinst du, wie die gucken, ja, wenn wir da auf einmal oben mit in den Top 5 stehen? Das ist mal unser Mindestziel, ja, Leute, Top 5. Komm, ihr könnt uns mal so richtig hochpetern jetzt da. Das funktioniert schon. Ja. Ich würde sagen, also wir sind ja jetzt so ungefähr so zwischen den Feiertagen. Ja, wir haben euch letzte Woche frohe Weihnachten gewünscht. Ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage. Und wir wünschen euch damit jetzt dann einen guten, erholsamen und sportlichen Abschluss des Jahres 2025. Und da dürfen wir sicherlich nochmal die warmen Worte an euch lassen, jetzt hier auf der letzten Minute, die uns noch bleibt. Es war wirklich ein herausragendes Jahr. Ich hoffe für euch auch. Ja, für Tommy und mich war es super. Die ein oder andere Höhe in den Wettkämpfen, die ein oder andere Tiefe, die wir miterlebt haben. Aber genau das ist Trailrunning. Genau deswegen lieben wir das. Und wir hoffen, ihr seid uns auch 2026 treue Zuhörer, Zuhörerinnen und ihr liebt weiterhin das, was ihr macht und was wir machen. Tommy, deine letzten Worte für heute.
Meine letzten Worte für 2025.
Genau.
Rutscht gut rüber. Oh mein Gott. Oh,
komm, hast du noch eine Phrase und ein bisschen Kleingeld?
Warte, Kleingeld ins Phrasenschwein? Nee, nicht mehr. Ich wünsche euch was. Wir hören und sehen uns.
Schönen Abend.
Versprechen.
Tschüssi. Ciao. Tschüss.